Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Klaus Bogatzki, guten Morgen und herzlich willkommen. Heute darf ich einen Gast begrüßen, der zu denen gehört, mit denen wir Wessis unbedingt mal reden sollten, wenn wir begreifen wollen, wie es in der alten DDR so war und wie sie funktioniert hat. Mit den Augen einer Historikerin und mit den Sinnen einer Journalistin. Willkommen, Annette Leo.
Ja, guten Tag.
Aber erstmal weg vom Staat zu unserer kleinsten Gemeinschaft. Was bedeutet Ihnen Familie?
Oh, Familie ist ganz wichtig, ja. Familie ist ganz wichtig. Das sind die Kinder, die Enkelkinder. Auch der Mann, von dem ich getrennt bin, gehört auch zu dieser Familie. Und da fühlen wir uns alle auch noch zusammengehörig. Und das ist sozusagen die Grundlage meines Lebens.
Und ohne Familie als Thema ganz vieler Ihrer Bücher, hätten Sie nur halb so viele Bücher geschrieben?
Ohne Familie? Wie meinen Sie das?
Weil die Familie sich durch ganz viele Bücher durchzieht.
Ja. Also meine Familie, gut, da bringen Sie mich jetzt darauf, dass ja Familie auch Familiengeschichte ist. Also Eltern, Großeltern, Urgroßeltern. Also da ist, insofern ist die Familie für mich auch so ein Schatz, ein Fundus an Geschichte, wo man gar nicht sehr viel weitergreifen muss, um etwas erzählen zu können und etwas über, wo ich auch etwas über mich selber verstehen kann. Ich brauche mich eigentlich nur mit bestimmten Aspekten der Familiengeschichte zu beschäftigen.
Annette Leo im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur, die Historikerin und Autorin, geboren 1948 in Düsseldorf und dann mit 4 Jahren in die DDR gekommen. Wie das?
Ja, na, das war ja, hatte ja nichts mit meiner eigenen Entscheidung zu tun.
Hätten Sie ihn wahrscheinlich anders getroffen und gesagt, ich bleibe in Düsseldorf.
Ja, wir lebten da in einer großen Wohnung mit einer Großfamilie, also mit Großmutter, Urgroßmutter, Tante, Onkel, Cousin und Cousine. Also das, da wäre ich, glaube ich, sehr gerne geblieben. Und aber wie gesagt, ich bin nicht gefragt worden. Das war eine Entscheidung meines Vaters. Ich glaube, meine Mutter ist auch nicht gefragt worden. Er war ja Kommunist, also beide Eltern waren Mitglied der KPD und es war ein Auftrag der Partei, der ihn dann also in die DDR führte.
Also in dem Fall aber dann schon der SED, die KPD gab es dann nicht mehr, sondern die SED rief ihn dann.
Die West-KPD hat ihn ja sozusagen geschickt.
Ne? Die West-KPD, ja. Aber die DDR-SED, da hatten wir keine KPD mehr, nee. Sondern die SED, also Zwangsvereinigung KPD mit der SPD.
Richtig.
Und die hat ihn als eine Art Agenten beschäftigt.
Ja, jein. Also er war schon im Westen als Mitglied der KPD, war er schon sozusagen Mitglied des Nachrichtendienstes der KPD. Und zwar ging es um den Gehlen Geheimdienst und um dort alte Nazis auszuspionieren, die dort sich in großer Zahl dort in diesem Gehlen Geheimdienst versammelten. Und das ist dann dieser ganze Dienst ist dann sozusagen von der DDR übernommen worden und dadurch ist er dann und sind wir dann auch in die DDR geraten.
Moment, also der ganze Dienst ist ja, das war der spätere Bundesnachrichtendienst.
Nee, der Nachrichtendienst der KPD ist sozusagen vom DDR-Außenministerium erst übernommen worden und dann später vom Staatssicherheitsdienst. Und da war mein Vater aber dann schon nicht mehr dabei. Den haben sie dann rausgeschmissen wegen angeblicher Unfähigkeit, was, glaube ich, sein großes Glück war und meins auch.
Und so kam er dann in die DDR zurück und hat als Journalist gearbeitet. Später ist er dann allerdings auch noch mal ins Ausland geschickt worden. Ihr Vater, der als jüdischer Immigrant in Frankreich dann gegen die deutschen Besatzer im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat, dort auch gefoltert wurde. Wie weit war so etwas ein Thema in Ihrem Elternhaus dann später in Ost-Berlin?
Ja, also ich wusste das. Irgendwie war dieses Wissen immer da, dass er auch zum Tode verurteilt werden sollte und dann auf ganz abenteuerliche Weise von Partisanen aus dem Zug befreit wurde.
Wo er transportiert wurde.
Ja, wo er transportiert werden sollte zu dem Gerichtsort in Paris, wo er höchstwahrscheinlich zum Tode verurteilt worden wäre. Und das war sozusagen, er war damals 20 Jahre alt, knapp 21. Und diese Geschichte ist mir schon ganz früh präsent gewesen. Aber es ist so wie so eine Heldengeschichte oder so eine Episode mit gutem Ausgang, wo ich auch Einzelheiten nie so richtig erfahren habe. Das ist wahrscheinlich aber auch typisch für diese Art von Familienerzählung. Mein Vater ist ja da, wie gesagt, misshandelt worden in der Haft das war der Abwehrdienst der Wehrmacht, der ihn verhaftet hat. Wahrscheinlich zu seinem Glück, nicht die Gestapo. Und ihm sind da doch einige Vorderzähne ausgeschlagen worden, sodass er so ein halbes Gebiss hatte. Und ich kann mich erinnern, dass ich ihn mal gefragt habe, morgens beim Zähneputzen, wenn er das Ding rausnahm, was ist denn mit deinen Zähnen, wo sind die denn? Und dass er dann ganz schnell das wieder reingesetzt hat und gesagt, wieso, die sind doch da, meine Zähne. Und das ist dann für so ein Kind das Signal, frag nicht. Ich will darüber nicht erzählen. Ich habe das dann später in einem Buch gelesen, was er geschrieben hat, dass ihm die Zähne ausgeschlagen wurden. Aber sprechen konnte er darüber nicht.
Wie wichtig, welche Rolle hat das Judentum in Ihrer Familie gespielt?
Ja, eigentlich keine aktuelle, damals aktuelle, sondern nur also eine Rolle in der Vergangenheit. Meine Mutter kommt ja auch also aus einer gemischt jüdisch-nicht-jüdischen Familie und ihr Vater ist schon mit 17 Jahren aus der jüdischen Gemeinde ausgetreten worden. Der Vater meines Vaters ist als Dreijähriger getauft worden, hat sich also in seinem ganzen aktiven, bewussten Leben noch in Deutschland überhaupt nicht als Jude gefühlt, sondern als jemand, der das hinter sich gelassen hat. Und insofern war jüdisch sein für mich nur etwas, was in der Vergangenheit in der Familie stattfand. Und ich glaube, ich hatte auch so eine kindliche Vorstellung davon, dass man erst Jude ist und dann Kommunist. Dass das sozusagen so eine logische Folge von Fortschritt ist. Und dass natürlich also irgendwelche bedauernswerten Menschen also auf dieser jüdischen Stufe verblieben sind. Aber eigentlich, wenn man weiter fortschreitet, wird man dann Kommunist. Das war so meine Vorstellung.
Ja, und wie war das dann bei der späteren Annette Leo als Jugendliche und dann als junge Erwachsene? Wurde sie gleich Kommunistin oder wie?
Natürlich bin ich mit 17 Jahren Kandidatin der SED geworden, wozu eine Sondergenehmigung von der vom ZK der SED erforderlich war. Also ich war irgendwie ziemlich begeistert und wollte da unbedingt dabei sein. Und ich glaube, wenn ich noch ein Jahr gewartet hätte, wäre das gar nicht mehr so passiert. Also weil dann trat ich ja sozusagen aus dem Schulleben in das reale Leben. In dem Fall war es dann auch die Redaktion der Berliner Zeitung. Und dann kam das Jahr 1968, war ja auch nicht mehr weit. Und das waren alles ziemliche Enttäuschungen und Brüche.
Also 1968 heißt Besetzung der CSSR, der Tschechoslowakei, am 21. August 1968 durch die Truppen des Warschauer Paktes.
Ja, und das habe ich ja in der Redaktion der Berliner Zeitung auch diese ganzen Lügen, die darüber verbreitet wurden, so hautnah miterlebt. Und ich weiß gar nicht, da wäre ich überhaupt nicht mehr so begeistert gewesen, sondern doch sehr zögernd und sehr zweifelnd. Und weiß ich gar nicht, wie denn mein Leben dann verlaufen wäre.
Ihre Eltern, wie sind die denn mit dieser DDR umgegangen? Wurde zu Hause ganz offen darüber geredet, auch kritisch über die DDR? Ihr Vater, also wie gesagt, weiter als Journalist tätig, Ihre Mutter in einem Verlag tätig. Da kann ich mir vorstellen, am Arbeitsplatz haben sie anders geredet als zu Hause.
Naja, also die waren offen und kritisch, meine Eltern, in den Grenzen, die sie sich selber gesetzt haben, weil die DDR war für sie, das habe ich aber auch lange Zeit nicht wirklich begriffen, erst als ich wirklich dann auch schon eine ältere Erwachsene war, die DDR war für sie der Zufluchtsort vor dem Faschismus. Die waren beide geprägt doch von diesen Verfolgungen. Auch meine Mutter, die als sogenannte Halbjüdin in Deutschland überlebt hat. Und der Sozialismus, also die sozialistische DDR, war auch gegen viele Erfahrungen, die sie in der DDR selbst auch machen mussten, der sichere Zufluchtsort. Und den hätten sie auf keinen Fall irgendwie in seinen Grundfesten kritisieren oder erschüttern wollen. Also sie hatten so eine ganz bestimmte Art, sich über Dummheiten der Funktionäre zu mokieren, sich über ungebildete Menschen, die was zu sagen hatten, auszutauschen. Sie waren ja auch, mein Vater war ja auch sehr gut informiert als Journalist und vor allem von allen Seiten informiert und war nicht überhaupt nicht dogmatisch borniert. Aber diese Kritik hatte Grenzen. Und ich glaube auch gar nicht immer so sehr, dass die so anders geredet haben an ihrem Arbeitsplatz. weil da waren sie auch mit Kollegen, Genossen zusammen, die so ähnlich dachten wie sie. Also mein Vater war ja damals bei ADN, später beim Neuen Deutschland.
Der Nachrichtenagentur der DDR.
Ja, und später beim Neuen Deutschland. Und die hatten da auch so ihre Netzwerke von Leuten, mit denen sie also mit so einer kritischen Loyalität übereinstimmten. Nur bei mir lief das dann irgendwie aus dem Ruder, was aber völlig normal war, weil ich war einfach eine andere Generation und wollte diese Grenzen nicht akzeptieren, die sie sich selbst gesetzt haben. Und da war dann irgendwo schnell so ein Punkt erreicht, wo sie dann meinten, also das sei doch jetzt feindlich oder gefährlich, was ich da von mir gebe. Da fühlten sie sich also auch in ihrer eigenen Vorstellung, wie man sich verhalten muss, bedroht.
Gab es da richtig Streit, richtig Zoff dann auch zu Hause?
Ja, ja. Das war dann auch so, nachdem ich ausgezogen bin und dann mit einem Mann zusammen war, also ein ungeliebter Schwiegersohn, von dem sie
ein
dann.
Ein Künstler.
Ja, und der also keine große Loyalität gegenüber dem System DDR hatte, sondern das aus seiner Perspektive alles ganz anders erlebte, dieses System, dieses Regime. Und wo sie dann eine Weile, meine Eltern immer dachten, die redet jetzt nur so, weil der sie so beeinflusst. Also das habe ich immer überhaupt nicht begriffen damals. Ich dachte, das wissen die nicht, dass ich schlau genug alleine bin und dass sie mich eigentlich zu diesem kritischen Blick und zu dieser Ehrlichkeit, zu seiner eigenen Meinung zu stehen, ja auch selber erzogen haben. Aber irgendwie waren sie dann der Meinung, das liegt alles nur an dieser unseligen Ehe und der hat uns jetzt unsere Tochter weggenommen.
Gab es da irgendwann mal eine Aussprache? Ja, so eine Art Versöhnung dann?
Ja, viel, viel später. Also das war, ja, da waren sie dann auch schon alt. Und
wann war das?
Anfang Mitte der 90er Jahre. Also das war vorher, eskalierte das nochmal in der Wendezeit. Und da haben wir dann auch mal eine Zeit lang gar nicht miteinander geredet. Das ist auch so schwierig, so in so ein paar Sätze zu fassen, weil da spielen ja auch so viele persönliche Dinge auch eine Rolle. Und es war eben nicht nur politisch. Es hatte auch viele andere Schichten und Aspekte dieses Streits. Ich würde auch im Nachhinein sagen, dass ich da auch nicht immer so toll mich verhalten habe. Ja, ich habe da selten den Überblick gehabt und hätte mich auch anders verhalten können und zu solchen Brüchen hätte das nicht unbedingt führen müssen. Aber ich konnte es damals nicht besser.
Wir haben es gehört, nach dem Abitur 1966 erst einmal zur Berliner Zeitung, wo Sie 2 Jahre ein Volontariat gemacht haben und danach haben Sie dann aber studiert. Warum genau war das bei der Zeitung für Sie nichts erstmal?
Doch, das war was für mich bei der Zeitung. Ich wollte ja studieren, um danach dann Journalistin zu werden. Aber ich hatte irgendwie den Eindruck, Tageszeitung ist für mich nichts. Das wollte ich nicht. Ich hatte sozusagen diese Art der Propaganda-Infiltration und wie wir da immer nur nach Meldungen aufklebten oder Anweisungen aus der Abteilung Argumentation des ZK der SED, das hätte was mit Tageszeitung zu tun. Und wenn man bei einer Wochenzeitung ist, wo man sich also mit den Themen also vertiefter beschäftigen kann und auch seine eigenen Kenntnisse dazu zum Ausdruck bringen kann, dann wäre das besser. War natürlich Quatsch. Das war bei einer Wochenzeitung dann so ähnlich wie bei der Tageszeitung. Aber ich bin dann von Kollegen dort bei der Berliner Zeitung beraten worden, nicht nach Leipzig zu gehen, nicht Journalistik zu studieren, weil die sagten zu Recht, Journalismus ist ein Handwerk, das musst du nicht studieren. Du musst ein ordentliches Fach studieren, über das du dann auch schreiben kannst. Und da habe ich dann, das leuchtete mir sofort ein und dann habe ich mir das Fach Geschichte ausgesucht. Aber ich wollte sozusagen nicht unbedingt die weit entfernte Geschichte, sondern die gerade geschehene Geschichte. So Frankreich 1968, das hatte ich ja dann also bei der Berliner Zeitung auch noch erlebt. War nicht nur Prag, sondern war ja auch Paris und West-Berlin 1968. Ja, dann Che Guevara in Lateinamerika und ich konnte ja schon damals ziemlich gut Französisch und nahm dann an der Uni noch Spanisch, die spanische Sprache dazu, weil ich mich eigentlich auf Lateinamerika spezialisieren wollte. Das klappte dann aber nicht, da musste ich dann doch Frankreich nehmen. Und ja, und habe mich so richtig so wie an der Uni so warm gelaufen für eine qualifizierte Arbeit bei der sozialistischen Presse.
Ja, und was haben Sie dann nach dem Studium bei dieser journalistischen Presse? Da haben Sie dann vor allem für eine Zeitschrift Horizont geschrieben?
Ja, das war eine während meines Studiums, glaube ich, gegründete außenpolitische Wochenzeitung, von der ich so die Hoffnung hatte, dass es da so vertieft dazu geht, dass man da also wirklich über die Situation in den einzelnen Ländern auch objektiv, wie ich mir das damals vorstellte, berichten kann, ohne dass da immer sozusagen diese Konfrontation des Kalten Krieges den Blick verzerren. Und das war ja tatsächlich also auch bei so Ländern wie Lateinamerika, so dritte Weltländer, war das ja auch eher möglich, als wenn man über ein kapitalistisches oder ein sozialistisches Land berichten sollte, wo das also immer ganz streng geteilt war. Hier ganz schlecht, da ganz gut. Und dazwischen gab es nichts, ne? Und diese Zwischentöne, die wünschte ich mir dann eben da auch darstellen zu können, war aber jetzt auch nicht so viel anders als bei der Tageszeitung. Das waren schon alles Experten, die da saßen. Aber die konnten auch mit ihr Expertenwissen dann auch manchmal gar nicht richtig anwenden, weil dann die entsprechende Argumentation auch aus dem Zentralkomitee der SED kam und dann wurde das so oder so halt festgelegt.
Gab es da für Sie mal so ein Schlüsselerlebnis, woran wir das deutlich machen können, wo so dieser Einfluss von oben, von den wirklichen Entscheidern dann in der Redaktion sich niedergeschlagen hat und irgendwas, was Sie gerne gemacht, geschrieben hätten, konnten Sie nicht realisieren?
Ja, zum Beispiel Kampuchea. Ich war dann irgendwann wegen Französischkenntnissen.
Also Kambodscha.
Ja, damals hieß es, zu der Zeit waren ja da die Roten Khmer am Ruder und es hieß Kampuchea.
Also eine wirklich völkermordende Gangsterbande, muss man sagen, die Roten Khmer.
Ja, mit ganz vielen schrecklichen Lagern, wo Tausende, Millionen von Leuten umgebracht wurden. Und zunächst erstmal wurde aber in der DDR-Presse darüber überhaupt nicht berichtet. Das existierte gar nicht. Also die Kampuchea war eben eines der sozialistischen Bruderländer. Und ich las natürlich beim Horizont immer die Westpresse und habe erst gedacht, oh, das ist eine Gräuelpropaganda, das ist ein Gräuelmärchen, wer weiß, ob das stimmt. Dann kriegte ich aber auch, das bekamen wir dort beim Horizont auch die Berichte der Botschafter aus den DDR-Botschafter aus den umliegenden Ländern. Und das ähnelte sich so ein bisschen, was über Kampuchea da berichtet wurde. Und da habe ich angefangen, darüber Material zu sammeln und habe einen Bericht darüber geschrieben, was da wahrscheinlich los ist. Und das ist da irgendwie, die haben das Geld abgeschafft, die haben die Leute aus den Städten getrieben und aufs Land verfrachtet. So genau wusste man das ja alles damals noch nicht, aber dass es irgendwie schwierig und gruselig ist. Und dann bin ich damit zu meinem Chef gegangen und hat gesagt, ja, sowas können wir nicht bringen. Und dann hat er gesagt, aber geh mal zum Außenministerium und frag mal die Kollegen da, was die dazu meinen. Und die sagten, ja, stimmt alles, was da steht, aber das können wir nicht bringen und geht nicht. Und dann änderte sich aber die politische Situation. Das war, glaube ich, ein paar Monate später. Und da wurde ja Kampuchea damals, wurde ja irgendwie von Vietnam und China, glaube ich, angegriffen und befreit, wenn ich mir das richtig erinnere. Gab es ja da einen Krieg. Und plötzlich wurde ich angerufen und habe gesagt, ganz schnell diesen Artikel bringen. Ganz schnell.
Der passte jetzt. Das ideologische Bild dann auch immer wieder passte.
Ja, und der wurde dann auch gebracht. Und das war, glaube ich, einer der ersten Artikel dann in der DDR darüber. Aber ich war irgendwie tief deprimiert darüber, weil ich so dachte, es geht überhaupt nicht um die Menschlichkeit und um die Menschen, sondern es geht immer um die Linie. Das war irgendwie ein ziemlich schreckliches Erlebnis für mich.
Wenn Sie jetzt heute zurückblicken auf die Endphase der DDR 1989, dann die Wiedervereinigung 1990, was war das für eine Zeit für Sie?
Naja, das war eine Zeit, wo ich mich da schon so von vielem freigemacht hatte. Ich war ja dann von der Zeitung weggegangen, 1986, habe nur noch freiberuflich gearbeitet und wollte dann auch nur noch Texte schreiben, hinter denen ich auch wirklich stehe.
Welche Themen konnten das sein?
Boah, zum Beispiel Hexenverbrennung im Mittelalter oder große Frauengestalten der Frauenbewegung. Habe ich für die Frauenzeitschrift Für Dich, habe ich da was geschrieben über so aus dem 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, solche Sachen. Und ich habe mich aber auch sehr viel mit der Geschichte meines Großvaters beschäftigt und habe dann angefangen.
Des Großvaters, also des Vaters der Mutter,
ja,
Dagobert Lubinski.
Ja, ja. Und da habe ich seine Briefe wollte ich edieren und dazu so Zwischentexte schreiben, wo ich sozusagen mich selbst und mein Verhältnis zu diesem Großvater irgendwie einbringe. Und der wichtigste Punkt Für mich war damals gar nicht mal, dass er Jude war und in Auschwitz umgebracht wurde, sondern dass er aus der KPD 1929 rausgeworfen wurde und mit anderen zusammen eine kommunistische Partei Opposition gebildet hat, die also, wie ich dann erfuhr, ein sehr interessantes Konzept zur Bekämpfung des heraufziehenden Nationalsozialismus gehabt hätte, aber leider kein Gehör fand.
Welches Konzept?
Naja, also diese Feindschaft zur Sozialdemokratie, die ja in der KPD nun sehr ausgeprägt war, das haben die sozusagen negiert und wollten, dass alle Arbeiter- und Gewerkschaftsorganisationen da zusammenhalten. Haben kein Gehör gefunden dafür. Aber ich fand das irgendwie so interessant, dass der ein Oppositioneller war und dass der seine Meinung auch bis zur Selbstverleugnung behauptet hat. Also er hat seine Arbeit verloren, hat kaum noch Geld verdient. Und dass er trotzdem ein Vorbild war. Wo uns doch in der DDR immer gesagt wurde, also wenn du sozusagen auf die andere Seite gerätst, dann bist du so quasi schon beinahe beim Faschismus. Und diese Keule hat natürlich bei mir auch immer sehr gewirkt. Also ich wollte nicht auf die falsche Seite geraten. Und dieser Großvater, das war dann wie so ein Kompass.
Also noch in den letzten Jahren der DDR Kompass.
Man kann kritisch sein, man muss kritisch sein. Und wenn die mir erzählen, dass das irgendwie jetzt feindlich ist, dann stimmt das einfach nicht.
Und Dagobert Lubinsky hätte wahrscheinlich im Gegensatz zu ihrem Vater, sage ich jetzt mal, wohlwollend darauf geblickt, dass die kleine Annette sich dann beim Neuen Forum schon im Oktober 1989 heftig engagiert hat.
Ja, wahrscheinlich. Also ich habe mir das immer so vorgestellt, dass der mein Gesprächspartner hätte sein können durch diese komplizierten Situationen. Und da habe ich mir so vorgestellt, dass der das gut geheißen hätte. Diese Selbstorganisation, dieses autonom etwas tun und nicht immer darauf warten, dass einem von oben was gesagt wird auch. Ne?
Was haben Sie genau beim Neuen Forum dann gemacht?
Also ich habe da erstmal nur Unterschriften gesammelt. Das fing ja dann Anfang September an mit den Unterschriften sammeln. Das überstürzte sich ja alles. Für mich war das alles viel zu schnell. Aber dann wurden die einzelnen Gruppen, als es dann die Legalisierung erfolgte ja dann schon bald, Anfang Oktober. Und da habe ich dann mit anderen zusammen in unserem Stadtteil Karlshorst das neue Forum Karlshorst gegründet und haben dann versucht, irgendwie die Welt zu verändern von Karlshorst aus.
Und haben Sie die Welt verändert?
Na, nicht viel, nicht viel.
Aber wenn Sie sagen, nicht viel, haben Sie was verändert? Ja, was haben
schon,
Sie verändert?
Das war schon, also wir haben dann sozusagen eine große Aktion in Karlshorst gemacht. Stille Villen, dubiose Bauten, kann ich mich noch erinnern. Weil Karlshorst war so ein Hort des Geheimdienstes, des DDR-Geheimdienstes. Und da waren unheimlich viele Häuser, die keine Klingelschilder hatten und denen man sich auch nicht nähern durfte. Und da haben wir Sonntag gemacht, wo wir so einen Bürgerspaziergang von einem Haus zum anderen. Und die Leute, die waren ja da alle noch in diesen Häusern, also die hatten wir also aufgefordert.
Wann war das?
Wann war das? Das war im Dezember, glaube ich. Also die Dezember Stasi 89. war noch nicht aufgelöst. Ja? Das war, die Stasi-Zentrale war noch nicht gestürmt.
Ja, da hatten Sie ja keine Angst?
Nee. Das war irgendwie, war das klar, dass das nicht mehr gefährlich ist. Und wir hatten denen auch vorher Bescheid gesagt in diesen Häusern. Wir kommen und wir möchten, dass immer einer Verantwortlicher da ist, der uns erklärt, was in diesem Haus passiert. Und die waren alle da. Das war sozusagen so eine Zwischenzeit, wo die alte Macht war irgendwie noch da, aber die alte Macht hatte Angst. Und das war eine sehr lehrreiche Geschichte, weil wir waren auch da sehr dafür, also keinerlei Gewalt auszuüben, das also im Gespräch zu regeln, um Aufklärung bemüht zu sein, war wahrscheinlich alles völlig, das hätte ja dann nicht dazu geführt, dass das neue Forum dann irgendwann mal die Macht übernehmen wollte. Das wollte das neue Forum ja auch gar nicht. Es war ja nur eine Bürgerbewegung. Also wir haben nicht viel bewegt, aber wir haben sozusagen eine Menge Sachen in Gang gesetzt. Und das war trotz dieser kurzen Zeit, in der das alles passierte, für mich unheimlich wichtig.
Annette Leo im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur, die dann nach der Wiedervereinigung wirklich heftigst als Historikerin gearbeitet hat. Und zwar ging das Ganze ziemlich schnell los mit Traditionskabinetten, die Sie gemacht haben.
Das war in der DDR, waren Traditionskabinette, vor allem antifaschistische Traditionskabinette, sozusagen die normale Art der Geschichtsvermittlung bis in die kleinste Zelle, den Betrieb oder die Schule. Das waren so wie rote Ecken, wo also der Namensgeber der Schule mit einem Foto oder einer Büste da war und so ein paar Informationen über sein Leben, die also möglichst anbetungswürdig waren. Also keine differenzierte Information.
Also kleine Heiligecken.
Ja, wo dann eben auch die Fahnen drumherum gesteckt waren und die Pioniere dann an dem Geburtstag Wache hielten und so weiter. Und es gab im Berlin-Prenzlauer Berg auf dem Gelände des ehemaligen Gaswerkes ein besonders modern und toll gemachtes antifaschistisches Traditionskabinett, was sich also mit dem Widerstand im Prenzlauer Berg beschäftigt. Es war erst 1986 eingeweiht worden. Und weil das ja auch der Thälmann-Park dann war, nach dem Bau des Wohngebietes dort auf dem Gelände.
Benannt nach einem der berühmtesten Kommunisten, den die deutsche kommunistische Bewegung überhaupt zu bieten hat,
ja, Ernst Thälmann. Ja, der KPD-Führer, der auch 1944 dann in Buchenwald ermordet wurde. Da war es auch eine Ausstellung über die Geschichte von Ernst Thälmann. Und es war sozusagen das alles nochmal potenziert, was so ein Traditionskabinett ausmachte, aber mit den modernsten grafischen und gestalterischen Mitteln. Und der damalige Kulturamtsleiter Thomas Flierl, der dann später auch nochmal Kultursenator wurde, der hatte die Idee, wir räumen das nicht ab. Überall wurden die abgeräumt, diese Traditionskabinette. Wir lassen das stehen und kommentieren das, um also eine Auseinandersetzung mit diesem Geschichtsbild hervorzurufen, damit das nicht alles nur auf den Müll geworfen wird. Das fand ich eine super Idee. Und ich bin dazu eingeladen worden, das mit anderen zusammen, mit so einer Gruppe von Historikern und Kunstwissenschaftlern aus Ost und West zu kommentieren. Und das war, glaube ich, also im Rückblick kann ich das sagen, mein Einstieg sozusagen in die Historikergilde des Vereinigten Deutschlands, obwohl mir das damals gar nicht bewusst war. Ich fand nur, dass ich jetzt eine ganz interessante Arbeit mache und unheimlich viel lerne dabei, jetzt mit anderen zusammen diese weißen Flecken in der Geschichte oder die dunklen Punkte, die gefälschten Fotos, alles das da aufzuspüren und dazu entsprechende Kommentare zu verfassen.
Und was haben Sie aus diesem Traditionskabinett dann genau gemacht?
Wir haben das ein Jahr so stehen lassen. Die alte Ausstellung und die verschiedenen Kommentare, die so mit gelben Zetteln da so reingehängt wurden, und haben mindestens einmal im Monat eine Veranstaltung gemacht zu den Themen, um Leute dort zu einer Auseinandersetzung zu bewegen. Das war, also für mich war das eine ganz tolle Zeit, aber ich glaube, es war einfach zu früh. Die gerade zu Bundesbürgern gewordenen DDR-Bürger wollten sich nicht auseinandersetzen. Die wollten das entweder total bewahren. Der Antifaschismus, das war damals ja auch so die Vorstellung, ist noch das beste Erbe der DDR. Und die anderen wollten damit überhaupt nichts mehr zu tun haben und sagen, räumt das weg, wir wollen das nicht mehr sehen. Und da saßen wir so richtig zwischen den Stühlen. Aber ich fand diese Position sehr komfortabel. Also ich fand, das war genau die richtige Position für mich, zwischen den Stühlen zu sitzen und etwas zu machen, was ganz quer ist.
Aber Sie haben dann auch zwischen lauter Historikern aus dem Westen gesessen. Später haben Sie dann gearbeitet am Zentrum für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität unter dem berühmten Zeithistoriker Wolfgang Benz. Dann waren Sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Jena. Sie hatten viel mit Westhistorikern zu tun. Wie sind Sie mit denen klargekommen?
Auch sehr gut, sehr gut. Also ich konnte das überhaupt nicht teilen, dass also was viele von meinen Landsleuten aus der DDR sagten, ja, mit den Wessis, da kommt man nicht so richtig klar und die sind alle so kalt oder so rational oder auf Konfrontation aus und die hören nicht richtig zu. Also was man da alles so an Meinungen hörte. Aber ich hatte ja mit einer ganz besonderen Klientel zu tun, vor allem wegen etwas, was Sie jetzt noch gar nicht erwähnt haben. Ich bin ja dann sozusagen von dem antifaschistischen Traditionskabinett direkt in die Fachkommission oder Expertenkommission zur Neuorientierung der brandenburgischen Gedenkstätten geraten. Das war sozusagen das Ticket dafür. Und da hatte ich mit Historikern zu tun, die was mit Gedenkstättenarbeit zu tun hatten. Und die waren ganz behutsam, auch mit der Geschichte der DDR, mit dem, was meine Vorstellungen waren. Und das war sozusagen ein Wunsch nach Erneuerung, der auch ganz viel mit Bewahren zu tun hatte. Und da habe ich mich überhaupt nicht in irgendeiner Weise fremd oder schlecht gefühlt oder hatte nicht das Gefühl, dass ich mich für irgendetwas rechtfertigen muss, sondern das war von Anfang an eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Und ich habe aber sehr viel dabei gelernt. Also viele Sachen wusste ich einfach nicht. Habe gedacht, ich bin schon wahnsinnig gut informiert über die Geschichte des Nationalsozialismus, über das KZ-System und so. Und habe gemerkt, Mann, das ist ja, da fehlt ja noch so viel. Und diese Kollegen, die hatten das. Und da waren also diese Dialoge, die wir miteinander hatten und die Zusammenarbeit, das war für mich ganz toll. Und da hat sich dann so für mich eins aus dem anderen ergeben. Also von der Brandenburgischen Expertenkommission bin ich dann sozusagen nach Recklinghausen geraten in das Forschungsinstitut für Arbeiterbildung und habe da über Interviews gemacht über Geschichtsbewusstsein in Ost und West. Und da kam immer so eins nach dem anderen. Also das ist vielleicht auch ein bisschen eine untypische Geschichte, Nachvereinigungsgeschichte für ehemalige DDR-Bürger.
Annette Leo, jetzt muss ich mal ganz privat werden. Zwei Söhne. Nicht Max und Moritz, sondern Maxim und Moritz. Maxim, Journalist geworden, hat ein wunderbares Buch über ihre Familie geschrieben. War Annette Leo auch immer eine gute Mutter?
Oh, das ist ja eine schwierige Frage. Das. Ja, ich glaube, ich war nicht unbedingt die tollste Mutter, als die Kinder noch so klein waren. Das, da habe ich immer doch viel zugesehen, dass ich Zeit für mich habe, dass ich dieses Betutteln, das hat mir irgendwie nicht gelegen. Das habe ich jetzt erst bei meinen Enkelkindern entdeckt, dass das auch sehr schön sein kann. Aber als die dann so ein bisschen älter wurden und man sich mit ihnen unterhalten konnte, da war ich, glaube ich, ganz gut. Weil das war sozusagen eine meiner Kernkompetenzen, zuzuhören und mit ihnen zu sprechen.
Und jetzt können Sie auch betutteln. Die Enkel, die Sie betutteln, interessieren die sich denn auch für die Geschichte der Familie, Leo? Und fragen da schon mal die Oma Annette?
Ja, naja, gut. Also zwei sind ja auch schon ziemlich groß. Die eine ist 18, die andere ist 16. Und deren Vater, Maxim, hat ja dieses Buch über unsere Familie geschrieben und hat jetzt, ist ja kurz vor der Herausgabe, ein weiteres Buch über Mitglieder unserer Familie. Und die sind beide schon sehr interessiert und haben beide Bücher, also auch das in Manuskriptform, das zweite schon gelesen. Und da werde ich jetzt schon gefragt, was ist denn mit dem und was ist denn mit der? Und diese Person würde mich ja auch noch interessieren. Und weißt du da was? Also das trägt Früchte. Diese permanente Beschäftigung auch mit der Familie, das ist jetzt schon in der dritten Generation, glaube ich, geht das weiter.
Und hoffentlich dann auch noch in die vierte. Danke, Annette Leo, Historikerin und Buchautorin. Ihr bisher letztes Buch, Das Kind auf der Liste, die Geschichte von Willy Blum und seiner Familie, ist erschienen als Aufbautaschenbuch. Klaus Pogatzki sagt Danke und Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.